Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees mit der vorletzten Büchermarktsendung in diesem Jahr, die wir auch dazu nutzen, um in die Zukunft zu blicken. Einmal mit Tanja Lieske, die später berichten wird, was 2021 auf uns zukommen wird. Dann mit einem 130 Jahre alten Zukunftsroman aus Österreich. Doch wir blicken auch zurück. Weit zurück, zu Beginn mit einem bibliophilen Auswahlband, der an einen der größten deutschsprachigen Lyriker des 20. Jahrhunderts erinnert, an Peter Huchel, den berühmt gewordenen Chefredakteur der DDR-Zeitschrift Sinn und Form. 1961 wurde er dieses Amtes enthoben, in seinem Wohnhaus in der Mark Brandenburg fortan überwacht und isoliert. Er starb 1981 im Alter von 78 Jahren und hinterließ ein schmales Werk, aber jeder einzelne Band war ein Ereignis. Mehr über die Gedichte von Peter Huchel weiß Helmut Böttiger.
Unter der blanken Hacke des Monds werde ich sterben, ohne das Alphabet der Blitze gelernt zu haben.
Wenn in der schönen, bibliophilen Reihe der Inselbücherei ein schmaler Band mit Gedichten Peter Huchels erscheint, ist das auf den ersten Blick keine besonders aufsehenerregende Nachricht, abgesehen von der lobenswerten Pflege dieses bedeutenden Autors. Allerdings lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Die Auswahl mit dem Titel Havelnacht stammt von Lutz Seiler, einem der renommiertesten Gegenwartsautoren. Seiler verbindet mit Huchel, dass er im selben Haus in Wilhelmshorst bei Potsdam lebt, in dem Huchel zwei Jahrzehnte lang zunehmend isoliert in der DDR verbracht hatte, bevor er 1971 endlich in die Bundesrepublik ausreisen durfte. Das Bemerkenswerteste an diesem neuen Auswahlband ist aber, dass er Schwarz-Weiß-Aufnahmen des Fotografen Roger Melis enthält, der in der DDR durch seine Porträts berühmt war. Einige davon sind bisher unveröffentlicht und die Landschaftsbilder von Melis stellen eine ungewöhnlich stimmige Verbindung zu den Gedichten Huchels her. Melis ist als Stiefsohn von Huchel in der Mark Brandenburg aufgewachsen und vermittelt mit seinen Fotos denselben Blick auf diese Landschaft wie in Huchels Gedichten. Es sind strenge, oft fast abstrakt wirkende Bilder, meistens umdämmert und umschattet, mit zeitlos wirkenden geometrischen Formen. Bäume, Wolken, Häuser erscheinen wie existenzielle Symbole.
Sei getreu, sagt der Stein, die dämmernde Frühe hebt an, wo Licht und Laub ineinander wohnen und das Gesicht in einer Flamme vergeht.
Huchels Gedichte gehen von der Natur aus, entfernen sich aber von ihr und berühren historische sowie mythische Dimensionen. Die Mark, die engere Gegend um Potsdam, in der der Dichter bei seinem Großvater aufwuchs, die Landschaft um Altlangerwisch, um Kaput und Wildenbruch, das ist die Essenz der Gedichte Peter Huchels. Die Kiefern, die Seen, die Chausseen, alles, was hier Natur ist, hat er sich anverwandelt. Während der Zeit seines Exils in der DDR in Wilhelmshorst verhärtet sich seine naturmagische Lyrik immer mehr. Die Metaphern um Schnee und Eis nehmen zu. Ohne dass es einen konkreten Anhaltspunkt im Gedicht selbst dafür gibt, beschreibt diese Tendenz einen gesellschaftlichen Zustand. Sie benennt die Situation des Einzelnen in einer Umgebung, die starr, unveränderlich und feindlich ist. Die Landschaftsstillleben von Roger Melis drücken dieselbe Atmosphäre aus. Sie visualisieren die inneren Bilder Huchels. Zwei Ruderer in einem Kahn in der Dämmerung, der See weitet sich und die Silhouetten der Bäume und Hügel am Horizont sind verhangen und entrückt. Schneebedeckte Ackerfurchen, Bäume in Reih und Glied, Eiskristalle um schmale Baumstämme am Rande eines Sees. Hier wird klar, dass Huchel weniger ein Naturdichter in der Nachfolge eines Wilhelm Lehmann ist, als der er fälschlicherweise manchmal rezipiert wurde. Er knüpft eher an eine Linie an, die sich von Baudelaire über Rimbaud und Rakel ziehen lässt. Lutz Seiler, der in dieselbe östlich auslaufende Landschaft schaut wie Peter Huchel, legt darauf ebenfalls großen Wert.
Bei Huchel, glaube ich, lief sehr viel über die Vorstellung einer sehr privaten Mythologie, die er hinter den Dingen in der Natur sehen und erkennen konnte und ans Gedicht holen konnte. Also die Signaturen, wie Huchel das vielleicht nicht selbst genannt hat, aber die er in der Natur erkennen konnte, nach dem Vorbild Jakob Böhmes, dass all diesen Dingen in ihrer äußeren Erscheinung eine innere Gestaltnis entspricht, also dass es da einen Zusammenhang gibt.
Die Auswahl, die Lutz Seiler aus dem Werk Huchels getroffen hat, darf man getrost klassisch nennen. Sie versammelt die wesentlichen Phasen dieser Lyrik in ihren prägnantesten Ausformungen, das Vagabundendasein in den frühen Anfängen aus den 20er Jahren, als Huchel jahrelang als Hilfsarbeiter durch Südeuropa zog, die Besinnung auf die wesentlichen Kindheitsbilder um Altlanger Wisch mit Schlüsselwörtern wie Reuse, Eis, Nebel, Brache, Öde, Schnee oder Wasser, die im Lauf der Zeit immer dichter und magischer werden und in den Jahren seiner Gefangenschaft im Haus in Wilhelmshorst vielschichtige und unerschöpfliche Dimensionen annehmen. In Huchels letzten Lebensjahren im Schwarzwald, einer gänzlich anderen Landschaft, die ihm immer fremd geblieben ist, werden seine Gedichte noch spröder, schroffer und zeichenhafter, fast so wie bei den alten Chinesen, für die er sich Zeit seines Lebens interessiert hat. Von Anfang an zieht sich durch Huchels Lyrik ein dunkler, existenzieller Grundton, und er ist zusammen mit den Fotografien von Roger Melis nun im Bändchen namens Havelnacht wie traumversunken inszeniert.
Es gibt wunderschöne Zeilen, weht durch uns der Trunk der Nacht oder sowas, ja. Da glänzt die Schwärze auf eine ganz besondere Weise. Das hat man im Grunde in allen Phasen seines Werkes. Es gibt noch etwas hellere Gedichte aus den 20er Jahren, die auch noch viel strenger gereimt sind und Versmaßen gehorchen. Aber im Grunde zieht sich diese Dunkelheit und dieses Schlürfen in der Laubasche. Das zieht sich durch und auch diese ländlichen Gestalten, diese Zigeuner und Landarbeiter, die bei Huchel als Figuren auftreten, sind im Grunde alle verrußt. Das ist die Tonlage auch seiner Gedichte, auch beim Sprechen, wenn man ihn sprechen hört. Das kann man auch hören, wenn er liest.
Hinter den Ziegelöfen, erhabene Helle, noch zu findendem fauligem Licht gestauter Wasser, hinter den Ziegelöfen, Gleis entlang, die leichte Dünung der Gräser. Biege das weiße Schilf zurück, du stehst vor der Furt des Mittags. Hier wird Gold gewaschen und auf zerbrochene Ziegel geschüttet.
Helmut Böttiger über Peter Huchel. Havelnacht mit Fotografien von Roger Melis, herausgegeben und mit einem Nachwort von Lutz Seiler, Inselverlag Berlin, 123 Seiten, 14 Euro. Und wir wechseln von der DDR nach Österreich mit einem fantastischen Szenario, das sich der Wiener Romanautor Josef von Neupauer zu Beginn der 1890er Jahre ausgedacht hat. Wir kommen zu Österreich im Jahre 2020. In diesem staunenswerten Werk schickt Neupauer zwei Amerikaner durch ein glückliches Land im Herzen Europas. Ein Land, in dem Geldwirtschaft und Privateigentum abgeschafft sind, während ein Kaiser namens Rudolf Max als umsichtiger Landesvater über Wohl und Wehe seiner klassenlosen Untertanen wacht. Mehr über diese kommunistische Monarchie weiß Günther Keindelsdorfer.
Nichts ist wunderlicher als die Utopien von gestern. Das gilt auch für Josef von Neupauers sozialvisionären Roman aus dem Jahr 1893. Österreich im Jahr 2020, das ist bei Neupauer ein kommunistisches Kaiserreich, in dem die klassenlose Gesellschaft unter monarchischen Auspizien verwirklicht ist. Als Tourguides durch den fiktiven K&K-Kommunismus des frühen 21. Jahrhunderts fungieren in Neupauers Roman zwei Gentlemen aus den Vereinigten Staaten, ein gewisser Mr. West und ein gewisser Mr. Forrest. Auf ihrer Reise durch Österreich kommen die beiden Herren aus Massachusetts aus dem Staunen nicht heraus.
Mit 1. Juli 2020 verließen wir Boston und Amerika, um nach glücklicher Überfahrt am 13. Juli 2020 die österreichische Grenze bei Salzburg zu überschreiten. Einer reizend gelegenen Kleinstadt, welche einmal ziemlich volkreich war und gegenwärtig nur etwa 1500 bleibende Einwohner zählt, aber immer an 2500 bis 3000 Fremde beherbergt.
Warum Salzburg in Neubauers belletristischer Vision auf die Größe eines touristisch überbuchten Marktfleckens geschrumpft ist, wird im Buch nicht weiter ausgeführt. Eine von vielen Leerstellen in diesem schrägen Roman. Über Josef von Neubauer, den Verfasser des Werks, ist wenig bekannt. Man weiß nichts über sein Geburts- und sein Todesjahr. Gesichert ist, dass er als Hof- und Gerichtsadvokat in Wien gearbeitet hat und zu Lebzeiten ein angesehener Jurist gewesen sein muss. Dass Österreich, das Neubauers amerikanische Besucher bereisen, kennt keine Art von Privateigentum mehr. Auch der private Besitz von Büchern ist untersagt. Lesestoff in gebundener Form gibt's einzig und allein in öffentlichen Bibliotheken. Wien verfügt in Neubauers Vision über ein dichtes Netz von Büchereien mit einem Bestand von jeweils mehreren Millionen Bänden. Darüber hinaus herrscht absolutes Rauchverbot in Österreich für Einheimische. Ausländischen Gästen, das gebietet die Gastfreundschaft, wird der Konsum von Tabak generös gestattet. Das Land hat keine Armee, die Wirtschaft floriert und jeder Mensch in Österreich spricht selbstverständlich mehrere Sprachen.
Es war in Österreich beinahe zum Gesetze geworden, dass die Angehörigen aller Nationen sich die deutsche Sprache und die Deutschen wieder eine zweite Reichssprache aneigneten. Dadurch war Österreich in gewisser Hinsicht der geistige Mittelpunkt der Welt geworden, wo alle Völker der Erde ihre geistigen Schätze austauschten und verbanden. Ja, man hatte auch allen orientalischen Völkern eine Heimstätte errichtet.
Österreich im Jahr 2020 ist kein guter Roman, war es auch bei seinem Erscheinen 1893 nicht. Wer sich auf die umständliche Rahmenerzählung und die wenig inspirierte Dramaturgie einlässt, wird mit einer mäßig spannenden Reisegeschichte und allerhand kuriosen Fantasien über den Alltag in Neubauers klassenlosem Kakanien belohnt. Nach ihrer Ankunft in Salzburg besuchen die beiden Roman-Yankees die Kleinstadt Tulln an der Donau sowie die Reichshaupt- und Residenzstadt Wien. Sie besichtigen die Ringstraße, tun sich in den Prateraugen um und besteigen den Schneeberg im südlichen Niederösterreich. Des Weiteren vergnügen sich Mr. West und Mr. Forrest auf aristokratischen Festen. In Bregenz erleben sie die Einweihung eines neuen Schlosses durch seine Majestät Kaiser Rudolf Max, der in Begleitung der Kaiserin an den Bodensee gereist ist. Für ihre Ausfahrten benutzen West und Forrest bevorzugt die Eisenbahn.
Bahnhof, Waggons, Dienstuniformen des Eisenbahnpersonals zeigten edle Einfachheit und feinen Geschmack.
Edle Einfachheit und feiner Geschmack. Fast könnte man meinen, Josef von Neubauer hätte die österreichischen Bundesbahnen von heute beschrieben. Bei allen Vorzügen, die das System des monarchischen Kommunismus in Neubauers schrulliger Utopie mit sich bringt. Gar zu idyllisch darf man sich das Österreich des Jahres 2020 auch wieder nicht vorstellen. Im Lande herrscht strenge Arbeitspflicht.
Die volle Arbeitsleistung beginnt nicht mit dem 21., sondern mit dem 19. Lebensjahre und dauert für einfache Arbeiter bis zum beendeten 65. Lebensjahre. Die tägliche mittlere Arbeitszeit war anfangs 10 Stunden an 300 Tagen im Jahre und sank erst allmählich auf 9 und 8 Stunden.
Von einem bedingungslosen Grundeinkommen ist man auch im fiktionalen Kommunismus des Jahres 2020 noch ein Stück weit entfernt. Ein mitreißendes Lektüre-Erlebnis wird man Josef von Neubauers Roman nicht nennen dürfen, obwohl der Autor sich redlich bemüht hat, die papierene Unbeholfenheit seiner Dramaturgie mit einer schwülen Liebesgeschichte etwas aufzumotzen. Alles in allem ein politisch und ästhetisch fragwürdiges Werk, das als Kuriosum aus Urgroßopas Zeiten durchaus einen gewissen Charme entfaltet.
Günther Keindelsdorfer über Josef von Neupauers Österreich im Jahre 2020, herausgegeben von Tobias Roth, Luftschacht Verlag Wien, 304 Seiten, 26 Euro. Und wir werden abschließend noch aktueller mit einem Blick ins kommende Jahr, das zunächst mit einer Corona-bedingten Verschiebung der Leipziger Buchmesse überrascht, die nun Ende Mai 2021 stattfinden wird. Doch das Wichtigste bleiben die Bücher, und was erscheinen wird, das erfahren Literaturjournalisten üblicherweise, indem sie in die Vorschaukataloge der Verlage blicken. Vor der Sendung habe ich gesprochen mit meiner Kollegin Tanja Lieske. Was ist Ihnen aufgefallen, Frau Lieske?
Diversität, Herr Drees, ist und bleibt das große Thema im Blick nach außen und nach innen. Deutschland ist ja ein Buchmarkt, der die Weltliteratur besonders stark wahrnimmt. Und hier hält der Blick nach Ost- und Südosteuropa an. Polen, der Balkan, auch die Türkei. Vor allem die zuerst genannten Länder dienen ja auch als Echokammer für unsere eigene Geschichte. Und das kann neuerdings sogar heitere Züge annehmen. Zum Beispiel in einem Schelmenroman des jungen polnischen Autors Leopold Thürmand, dessen Held ausgerechnet in Berlin im Kriegsjahr 1943 überlebt. Diversität bestimmt aber auch den Blick nach innen. Die Themen Gender, Feminismus, Herkunft stehen immer noch sehr hoch im Kurs. Und hierfür ist natürlich beispielgebend der Preis der Leipziger Buchmesse an Johnny Pitts für seinen Essayband Afropäisch, eine Reise durch das schwarze Europa. Die Verlage haben reagiert. Es ist ein richtiger Trend auszumachen. Die Suche nach afroamerikanischen oder auch afropäischen Stimmen hält an. Gefunden wurden vor allem zwei Autorinnen. Sie gehören zur sogenannten Harlem Renaissance. Das sind Audre Lorde mit theoretischen Schriften, Sister Outsider, die erscheinen im Hansa Verlag, und Dorothy West mit einem erstmals ins Deutsche übersetzten Roman Die Hochzeit aus dem Jahr 1955. Dieser Roman erscheint bei Hoffmann und Campe. Last but not least schreiben natürlich auch unsere inländischen Autoren, und die Marketingabteilungen in all ihrer Findigkeit schreiben manchmal mit. Nach Unterleuten heißt der neue Roman von Juli C. jetzt Über Menschen.
Bekanntlich sind französische und angelsächsische Schriftstellerinnen und Schriftsteller überrepräsentiert in den ausländischen Programmen. Gleichzeitig ist Bibliodiversität, also die Unterschiedlichkeit der Veröffentlichungen, ein Schlagwort unserer Zeit. Wie viel ist von dieser Bibliodiversität 2021 erkennbar?
Immer noch sehr viel. Ich bin, und da spreche ich sicher für die ganze Redaktion, extrem dankbar für die Vielfalt der kleinen Verlage, der unabhängigen Verlagshäuser hier in Deutschland, weil die eben immer auch wieder Entscheidungen treffen, die nicht nur auf den Markt und den Verkauf zielen. Zwei Beispiele seien erlaubt. Von der bereits erwähnten Audre Lorde sind bereits im Frühjahr 2020 Gedichte im kleinen Münsteraner Unrast Verlag erschienen, und wer mit mir der Auffassung ist, dass die Romane von Ulrike Kolb einfach lieferbar bleiben sollten, wird sicher gerne hören, dass der Waldstein Verlag zwei ihrer älteren Bücher übernommen hat, und die erscheinen jetzt gemeinsam mit einem neuen Erinnerungsbuch.
Und wenn wir bei dieser Bibliodiversität bleiben, Frau Lieske, dann lohnt sich einerseits ein Hinweis auf den gleichlautenden Band, der 2017 im Berliner Verbrecherverlag erschienen ist. Und wenn wir bei diesem Verlag sind, dann sind wir sogleich bei den unabhängigen, nicht zu Konzernen gehörenden Häusern. Gibt es Besonderheiten im Jahr 2021?
Nun ja, Fusionen und Verluste lassen sich ja meistens nur nach hinten diskutieren. Die Friedenauer Presse, um mal ein Beispiel zu nennen, ist seit kürzerer Zeit ein Imprint des Mattes und Seitz Verlags. Und auch der im ehemaligen Ost-Berlin gegründete Christoph Links Verlag gehört zur Aufbaugruppe. Hier noch eine Personalie. Der Verleger selbst, Christoph Links, hört jetzt zum Jahresende auf mit seiner verlegerischen Tätigkeit und verschwindet dabei hoffentlich als Ikone nicht ganz von der Bildfläche. Was bedeutet das für uns, Herr Drees? Wenn wir diese Diversität erhalten wollen, dann müssen wir nicht nur diese Bücher weiterlesen, weiter besprechen. Wir sollten auch das Thema einer Verlagsförderung für kleine Verlage nicht aus dem Auge verlieren.
Vielen Dank, Tanja Lieske, über die literarischen Ereignisse des kommenden Jahres. Unser Gespräch wurde wenige Tage vor dieser Sendung aufgezeichnet, ebenso jener Büchermarkt, den Sie am morgigen Silvestertag hören werden, wenn es wieder heißt, das letzte Wort hat Goethe. Im Deutschlandfunkprogramm geht es gleich weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell. Und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.